Selbst große, bedeutende Werke der Weltliteratur haben einmal ganz klein angefangen, nämlich auf vielleicht 10 mal 15 Zentimeter Papier, von oben bis unten eng beschrieben in winziger Ameisenschrift. Denn zum Erstaunen von Sandra Richter, der Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, hatte Rilke die Essenz seiner berühmten Gedichtsammlung, der Duineser Elegien, bereits in einem unscheinbaren Notizbuch skizziert.
Ein ganz großartiger Fund ist etwa für mich gewesen, dass die Duineser Elegien, dieses große Spätwerk Rilkes, in einem einzigen Notizheft notiert waren, bevor er anfing, in Duino tatsächlich die letzten großen Elegien zu schreiben. Er hat dieses Notizheft offenbar immer mit sich herumgetragen, in der Hoffnung, dass neue Elegien hinzukommen würden.
Das Notizbuch gehört zu einer ganzen Reihe von Schätzen, die mit der Übernahme des privaten Rilke-Archivs Gernsbach 2022 ins Deutsche Literaturarchiv gekommen sind und die nun erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Dazu zählen auch die vielen Zeichnungen, die Rilke schon seit Kindertagen anfertigt. In sein Schulbuch malte er einen Soldaten mit Degen und Tornister. Später fertigt er in Rodins Atelier in Paris auf die Schnelle die Skizze einer Tigerskulptur an, die dann zur Vorlage seines berühmten Panthergedichts werden wird. Immer wieder stößt man in den Texten, Notizbüchern und Briefen auf bemerkenswerte Kritzeleien, aber auch auf kunstfertige Skizzen. Vor allem aber entlarvt die neue Ausstellung Rilkes wohlinszenierte Selbstdarstellung als einsamer, weltentrückter Dichter. Das Gegenteil ist der Fall. Rilke ist extrem gut vernetzt, findet an jedem Ort Förderer und Bewunderer. Was ihm besonders zugute kommt, als er 1915 zum Militärdienst eingezogen wird, sagt Vera Hildenbrand, die Leiterin der Marbacher Museen.
Dann startet wirklich eine Hilfsaktion sondergleichen von den verschiedensten Menschen des öffentlichen Lebens, Politiker, KünstlerInnen, SchriftstellerInnen. Da werden die Ministerien gestürmt und man versucht irgendwie Rilke freistellen zu lassen, was letztlich auch gelingt. Und jeder einzelne Brief, den Rilke selbst auch in diesem Kontext schreibt, zeigt, dass er schon sehr strategisch schreiben konnte, dass er genau wusste, welche Sprachregister er ziehen muss, um die Menschen für sich einzunehmen.
Auf der Liste der Promis, die sich für Rilkes Ausmusterung stark machen, stehen Namen wie Hugo von Hofmannsthal, Gerhard Hauptmann oder Walter Rathenau. Es sind so einige großartige Entdeckungen, mit denen diese Rilke-Ausstellung punkten kann. Eine Ausstellung, die bewusst nicht chronologisch daherkommt, sondern sehr konzentriert bestimmte Lebenswelten Rilkes in den Blick nimmt. Seine Stellung im zeitgenössischen Literaturbetrieb, der reisende, ständig neue Orte suchende Rilke, seine Rollen als Sohn, Ehemann und Vater, als Geliebter und Freund, als Leser oder auch als Gärtner in seinen letzten Lebensjahren in der Schweiz auf Schloss Müsott.
Er interessiert sich wirklich für das Pflanzgeschäft, er wird dabei auch unterstützt von seiner Haushälterin, aber er legt selber seinen eigenen Rosengarten an. Und das, was schon von Anfang an in seinem literarischen Werk irgendwie präsent war, also Natur, Erfahrung, Natur, Anschauung als Inspiration, das wird dann tatsächlich auch nicht nur zum dichterischen, sondern zum botanischen Handwerk.
Und natürlich geht es in dieser Ausstellung auch um den schreibenden Rilke. Ein Autor, den eben nicht einfach nur die Muse küsst, sondern der sich seine Werke hart erarbeitet, wie die Textentwürfe zu seinem Roman Malte Lauritz Brigge zeigen.
Er hat drei verschiedene Anfänge geschrieben, drei verschiedene Enden, hatte offenbar sehr viele Textfragmente, die er erst zusammenfügen musste. Und das tat er bei seinem Verleger und der Gattin in Leipzig, wo man gemeinsam offenbar tagelang zusammensaß, wochenlang zusammensaß, um aus diesen Textfragmenten einen Roman zu machen.
Schier überbordend ist die Fülle an spannenden Originalen, an Manuskripten, Briefen und anderen Texten. Und immer wieder stolpert man über aufschlussreiche Details. Zum Beispiel, dass das Ehepaar Rilke getrennte Kassen führt. Und mit welchem Einsatz Clara Rilke-Westhoff den Laden am Laufen hält. Als Rilke 1904 in Schweden eine Auszeit nimmt, schickt sie ihm Gymnastikhemden. Er wiederum ordert ein paar Sandalen. Damit die Größe stimmt, legt er einen Umriss seiner Füße bei. Die Fußschablone lässt auf Schuhgröße 40 schließen. Und noch eines zeigt die Ausstellung. Ehefrau Clara ist eine wichtige Diskussionspartnerin, die auch auf Rilkes literarische Arbeit Einfluss nimmt, so die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Sandra Richter.
Sie sorgt dafür, dass seine Bücher, seine Texte zum Verlag kommen. Sie ist dabei seine erste Leserin und auch seine Lektorin. Sie ordnet etwa die neuen Gedichte in der Reihenfolge an, in der wir sie heute finden, und manchem Text gibt sie einen neuen Namen.